Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute Jens Sprügel dabei. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter von Sprügel in zweiter Generation. Es sind C-Teile-Händler, dabei geht es aber nur nebensächlich. Die haben knapp 120 Mitarbeiter und ich habe mich mit ihm schon öfters mal auch bei der, was war das, das Sommerfest letztes Jahr, war das eure Hausmesse, war das, gell, Jens?
Ja, das war die Hausmesse.
Also genau, da haben wir uns auch schon gut unterhalten auf der Messe auch schon und wir haben festgestellt, wir haben beide so ein bisschen ein Faible zum Thema Führung, zum Thema, was können wir digital besser machen, haben wir gesagt, wir machen einen Podcast. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, danke für die Einladung.
Und weil jetzt war es besonders einfach, weil er einen internen Podcast macht, einmal im Monat, um seinen Mitarbeitern News, Trends, Dinge, die sich im Unternehmen verändern, über einen Podcast vorstellt. Wie kamst du denn auf die Idee, interne Podcasts zu machen?
Ja, Not macht erfinderisch. Das ist, glaube ich, immer das Thema. Wir waren mit in Corona und mehr als die Hälfte meiner Mitarbeiter sind ja als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst unterwegs und besuchen tagtäglich Handwerksbetriebe im Bundesgebiet. Und da weiß man natürlich, wenn man ganz ehrlich ist als Chef, man kann viel schreiben, aber die Mitarbeiter lesen das nicht. Und wenn ich die Leute erreichen will, dann muss ich mir halt irgendwas überlegen, was in den ihren Prozess reinpasst, wo sie dann auch nutzen können. Und was passt beim Autofahren ganz gut zwischen zwei Kundebesuche? Man drückt auf die Play-Taste und hört sich einen Podcast an. Und
Hört sich
dann
das
muss
an, was
man,
der Chef zu sagen hat, ja?
genau, und da muss man natürlich gucken, dass man den Inhalt irgendwo so macht, dass die Leute auch bis zum Ende zuhören. Und so hat sich das dann auch entwickelt, dass wir am Ende einen Musikwunsch von den Mitarbeitern immer spielen. So Art, wir wünschen, die spielen, was natürlich dann dazu führt, dass die Leute bis zum Schluss hören. Oder sie spulen vor, um zu wissen, was an ist.
Ja, das hast du mir am Sommerfest oder an dieser Hausmesse erzählt letzten Jahres und ich habe dann Stichproben gemacht und bin zu deinen Mitarbeitern gegangen und habe gesagt, der Jens hat mir gerade erzählt, er macht Podcast und er ist der Meinung, ihr hört ihn an. Und dann habe ich gefragt, ist es so? Und er sagt, ja, der Podcast ist total geil. Also ich habe mehrere gefragt und die Resonanz war dann, ja, das ist total cool und sie finden super,
Die
dass du
waren alle
das.
bezahlt.
Ja, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, es war zu authentisch. Und wir sind ja dann auch, weiß ich, schon ein Stück weit in dem Thema drin, über das ich mit dir sprechen will, nämlich Führung. Also hatten wir ja auch dann in, glaube ich, Nürnberg in der Messe uns drüber gesprochen. Da hast du gesagt, bei dir wird keiner eingestellt, mit dem du nicht das Gefühl hast, dass du mit ihm zusammen an einem Abend ein Bier trinken kannst.
Stimmt.
Was ist da der Hintergrund?
Na, der Hintergrund ist der, ich frage mich im Vorstellungsgespräch tatsächlich oft, immer wieder permanent, hätte ich Bock, mit dieser Person am Stehtisch ein Bier aus der Flasche zu trinken? Und wenn ich das nicht mit einem Ja beantworten kann, dann stelle ich den nicht ein. Und es liegt einfach dran, dass wir oder ich davon überzeugt bin, dass Unternehmensführung oder Mitarbeiterkultur oder die Kultur der Mitarbeiter, was sehr damit zu tun haben, was für Menschen du zusammenbringst. Und wenn du nur einen dabei hast, der ein sogenannter Stinkstiefel ist, dann kann der dir die ganze Kultur crashen. Und deswegen ist meine größte Aufgabe, die aus dem Unternehmen anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die nicht zu uns passen und die ins Team reinzuholen, mit denen man gern feiert. Und es gibt ja so einen schönen Spruch, hire for attitude, train for skills. Also im Endeffekt, ich stelle Persönlichkeiten ein, die zu mir passen, die kann ich nicht mehr verändern. Persönlichkeitsprägung findet ja schon junge Jahre statt. Und wenn es um die Skills geht, um die Fachkompetenz, das kann man jemandem beibringen. Und jetzt sind wir ja beide in einem Alter, dass wir schon viel erlebt haben. Das Thema Beispiel, meine erste Frage, als ich im Vertrieb angefangen habe, war damals bei der Kundschaft, haben Sie schon ein Faxgerät? Also da könnt ihr sehen, das ist schon ein bisschen her und heute beschäftigen wir uns mit, keine Ahnung, mit Podcast, mit iPhone und Co., alles undenkbar damals. Das, was aber nur heißt, dass ein Mensch Zeit seines Lebens sich permanent weiterentwickeln muss, mit neuen Themen auseinandersetzen muss. Deswegen, ich stelle keinen mehr mit Fachkompetenz ein, weil das mir wurscht ist, das kann ich dem alles beibringen. Aber der Typ muss passen.
Ja, und das ist auch gerade, glaube ich, eine super Zeit, in der wir leben zum Thema Quereinstieg. Ja, Menschen können irgendwo Gastronomie verlassen. Ja, als Beispiel auch wieder Corona hast du angebracht. Da haben viele ja gelernt, Gastronomie ist da vielleicht doch nicht so cool und woanders kann ich mich vielleicht mit, sagen wir mal, familientauglicheren Arbeitszeiten mit meinem verkäuferischen Talent vielleicht doch verdingen, sagen wir es mal so. Ja. Ich ist eine Beobachtung, die ich manchmal habe, wenn ich im Restaurant bin. Das ist tatsächlich immer mal wieder so ein Themenfeld bei meiner Frau und mir, der sagt, die Kellnerin oder der Kellner, der das macht hier, schaut euch dann mal an, wie engagiert der ist, wie der rumrennt, was der tut. Und das macht er den ganzen Abend. Da denke ich mir, der kann woanders mit dieser Einstellung wahrscheinlich auch einen richtig coolen Job machen. Und denkt man manchmal, eigentlich müsste man dem jetzt eine Visitenkarte geben und sagen, hey, wenn du mal Lust hast oder mal Familie im Raum steht und du nicht mehr Samstag und Freitagabend arbeiten willst, aber mit dieser Einstellung zu mir kommen willst, dann gern. Und das, glaube ich, ist echt, also das unterstreicht es eigentlich nur, was du gerade gesagt hast.
Also wäre ein spitze Einstellungstest. Man fragt den Kellner, wie viel Trinkgeld verdienst du im Monat? Und wie viel Trinkgeld verdient der am meisten Trinkgeld hier in diesem Lokal kriegt? Und wenn der sagt, na, ich bin der am meisten kriegt und ich krieg so und so viel, gleich blind einstelle.
Ja, du musst ja noch testen, ob du mit ihm ein Bier trinken willst.
Ja, das habe ich ja dann schon vorher gemacht.
Ja, es gibt ein Buch, The Persuasion, ich weiß, das kennst du wahrscheinlich. Da wird untersucht, in Amerika haben sie das ganz oft untersucht, was können Kellner tun, damit sie besseres Trinkgeld bekommen. Und tatsächlich ist das Verkaufsgespräch bei der Vorspeise oder bei der Getränkeauswahl, dass wenn ein Kellner dem Gast den Tipp gibt, so nach dem Motto, ich bringe Ihnen gern diesen Wein, aber mal ehrlich, wir haben einen wesentlich besseren und der ist sogar günstiger. Und dann sagt er, okay, dann wechsle ich zu dem. Und durch diesen kleinen Rat, ganz am Anfang, kann der Kellner nachher kommen und sagen, wollen Sie noch ein Dessert? Heute haben wir ein speziell ganz tolles. Und dann kann er quasi das ganze andere Verkaufsgespräch mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch und was auch alles, weil er sich als Ratgeber positioniert hat. Und das ist auch ein bisschen das, wie ich dich ja überhaupt kennengelernt habe, mit dem Orkanlager, mit Michael Seiler. Grüße auch hier an der Stelle raus an lieben Michael, weil ihr ja quasi den Handwerkern da draußen auch über dieses Lagersystem helft. Erklär mal den Zuhörern kurz, was hat es da damit auf sich?
Wie ich dazu gekommen bin, oder was?
Ja, genau. Also es hat ja bestimmt Gedanken, du bist ein schlauer Mensch.
Ich bin wie jeder Erfinder oder wie jeder irgendwo Notmacht erfinderisch. Ich war auf Außendienst mit einem meiner besten Verkäufer, mit dem Thorsten Braun. Und dann sind wir in ein organisiertes Lager gekommen. Mhm. Vom heutigen Wettbewerber von der Doris Paulus. Also ein Lager organisiert von dem Wettbewerber von uns. Und der Kunde hat mir voller Stolz über 3 Stunden lang sein Lager gezeigt, wie aufgeräumt das ist, wie die Prozesse funktionieren und so weiter und so fort. Und ich bin rausgekommen, war wie erschlagen. Mir saß ins Auto und ich habe zum Thorsten gesagt, scheiße, hey, wenn alle Handwerker so organisiert sind, dann braucht man es als Handel nicht mehr. Shit, was machst du? 2 Nächte nicht schlafen, weil das dann wirklich, das ging an den Existenzgedanken. Aber wie es so halt ist, dann kann man nicht schlafen, dann überlegt man sich eine Lösung, wie kommt man raus aus der Nummer. Und ich bin zwar kein Karate-Kämpfer, ja, aber man weiß ja, dass Karate im Endeffekt nichts anderes ist, wie die Energie aufzunehmen und mit dieser Energie dann praktisch weiterzuspielen, die praktisch aufzugreifen. Und dann habe ich gesagt, wenn wir selber unsere Handwerker organisieren und besser machen, dann haben wir einen ganz anderen Stellenwert. Dann sind wir nicht mehr die Schraubenverkäufer, die die ganze Zeit klingeln und einen vom Arbeiten abhalten, sondern dann kommen wir im Mehrwert beim Kunde deutlich besser an, weil wir helfen ihm dabei, seine Prozesse so zu organisieren, dass er sein Betriebsergebnis deutlich verbessern kann, ohne dass ich mit dem Preis runter muss. Weil zwangsläufig, das wissen wir alle, jeder, der selbstständig ist, wir leben alle von der Marge, die wir zwischendrin irgendwo haben und irgendwo müssen wir es uns holen, für umsonst kann keiner arbeiten. Mhm. Aber wenn ich meinen Kunden besser mache, dann verdient er mehr Geld durch mich, ohne dass ich günstiger werden muss. Und das ist natürlich dann ein hochspannender Faktor gewesen. Und es gibt so Milchmädchenrechnungen, ja, verdoppelte Gewinn, wenn man einen Handwerker organisiert, ungefähr so als Schlagrichtung. Aber zwangsläufig kam das dann so. Und dann haben wir uns, habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt, damals auch Michael Seiler, Andi Lebert, und dann habe ich gesagt, hey, nehmt mal Kontakt auf, Da gibt's einen Högemann und einen Paulus, die machen beide so Lagerorganisation, nimmt mal Kontakt mit denen auf. Und da haben wir uns gefragt, mit wem nehmen wir Kontakt auf, mit Mann oder Frau? Jetzt bin ich kein Chauvi, aber wir haben uns dann für den Mann entschieden, weil wir gesagt haben, okay, im Erstgespräch vielleicht das Bessere. Und dann sind wir mit dem Högemann zusammengesessen und ja, sind nach Münster hochgefahren. Und dann ist das ganze Thema gewachsen. Das ist schon ein paar Jahre her. Wir haben jetzt schon ein paar hundert Firmen organisiert. Und es hat sich rausgestellt für uns, dass es ein strategisch sehr wichtiger Weg ist, weil wir mit den Kunden auf eine ganz andere Ebene zusammenarbeiten.
Mhm. Lass mich raten, du hast mit Christoph Högemann da ein Bier getrunken und hast festgestellt, okay, der könnte als Partner zu euch passen.
Ich habe damals das mit dem Bier am Stehtisch noch nicht im Hinterkopf gehabt.
Okay.
Heute mache ich es tatsächlich, wenn ich mit Geschäftspartner, bevor ich mit denen große Geschäfte mache, schaue ich immer, dass ich mit dem Geschäftsführer Abendessen gehe. Und da gibt es dann für mich das geflügelte Wort, dann machen wir mindestens pro Kopf eine Flasche Rotwein kaputt. Also wir machen es also nicht kaputt, aber man müsse schauen, dass man eine gewisse Menge trinken gemeinsam, weil dann lernst du die Leute kennen, wie sie wirklich sind. Und wenn die ehrlich sind und wenn die zu mir passen, dann kann ich mit denen auch Geschäfte machen. Und dann heißt immer lebe und lebe lasse und ohne große Verträge schnell und drauf und vorwärts. Und ja. Also ich bin bis jetzt zumindest immer gut damit gefahren.
Ja, ich glaube auch, das hast du mir ja auch schon erzählt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wo und wann, weil das Thema Kultur ja das so wichtig ist im Unternehmen. Das Firmenkultur und den Menschen, den du einstellst. Du hast gerade das mit der Attitude gesagt und so weiter, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Als du die Firma übernommen hast, warst du ja noch relativ jung. Das müsste ja noch in der D-Mark-Zeit gewesen sein. Hast du da auch schon diese Führungs-, sagen wir mal, Kompetenzen gehabt?
Naja, sag mal, ich bin 1996, kurz nach meiner Bundeswehrzeit, bin ich ins Unternehmen eingestiegen und das Unternehmen hat damals 35 Mitarbeiter gehabt, mhm, oder sowas, 30, 35. Da waren wir hochoperativ unterwegs, da habe ich mir über das Thema Führung eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Meine Hauptarbeit war damals Einkaufe und Eigenmarke im Endeffekt für uns, mhm, aufzunehmen. Da habe ich mir das Thema Kultur noch keine Gedanken gemacht. Aber was mich mein Vater schon immer geprägt hat, war, dass wir sind alles nur Menschen. Wir sind in unterschiedliche Positionen, Familien und Jobs reingeboren worden. Wir machen irgendwas, jeder macht das Beste draus. Jeder hat so seine privaten Sorgen und Probleme und man soll sich nicht so ernst nehmen. Ja, man ist jetzt nicht Chef oder sonst was, sondern man ist derjenige, der im Team mit anderen gemeinsam was leisten will. Und wir können nur wachsen und größer werden und skalieren, wenn man Menschen findet, die genauso denken wie wir. Ja, vielleicht sind wir auch deswegen ein bisschen langsamer gewachsen wie andere, weil wir immer gesagt haben, wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die zu uns passen und nicht nur Geld verdienen und vorwärts machen, sondern wir wollen unseren Spaß hier drin haben. Und so hat das dann durchgezogen.
Spaß ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Antrieb. Wenn wir jetzt an die Handwerker denken, ich kenne einige, ich glaube, denen ist irgendwann der Spaß verloren gegangen und die sind in diesem operativen Modus noch weiterhin drin. Als du von diesen 35 Mitarbeitern dann gewachsen bist und irgendwann für dich erkannt hast, es muss Spaß machen, vielleicht durch deinen Vater, irgendwann gab es ja vielleicht den Bedarf bei dir zu sagen, okay, ich muss mich da ein bisschen informieren, oder hast du es einfach alles intuitiv richtig gemacht?
Naja, also das Thema Spaß hat mir keiner beigebracht. Das ist lustgesteuert von meiner Seite. Natürlich habe ich irgendwo zig Führungsseminare hinter mir. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ich, Jens Sprügel, lerne am meisten durch Fehler. Es ist leider so. Ja, ich bin nicht einer, der die Theorie aufsaugt und das dann alles eins zu eins umsetzt. Ich meine, heutzutage, ich liebe Hörbücher, ich liebe alles, was mit Wissensanreicherung zu tun hat, und dann irgendwo gucke, wie kann ich das ins Unternehmen einfließen lassen. Aber ich musste feststellen, dass mich halt ein paar Mitarbeiter mal beschissen haben. Dann musste ich feststellen, dass mir das mehrfach passiert. Und dann musste ich feststellen, eigentlich will ich das gar nicht. Und bin dann zu dem Punkt gekommen, du musst bei der Einstellung schon drauf achten, dass du nicht die falsche einstellst. Weil der Ausstellungsprozess dauert immer ein zigfaches länger wie der Einstellungsprozess. Dann ist man ja auch kein Unmensch. Man ist ja Mensch. Man lebt mit den Leuten zusammen in unserer Unternehmensgröße. Du kennst die Frauen, du kennst die Kinder. Mhm. Du kannst nicht einfach so mal zünden und sagen, du, vielleicht ist es woanders schöner für dich. Wir passen einfach nicht zusammen. Aber auch das musste sich bei mir entwickeln und reifen. Also ich glaube, das ist auch alles gar nicht so einfach. Das hat was mit viel Zeit und irgendwann zu sagen, ich möchte es nicht mehr so. Und deswegen arbeite ich da dran. Und irgendwann, ich habe ja da meinen kleinen Wahlspruch, man hat immer, was man toleriert. Mhm. Und in der Mitarbeiterführung frage ich mich auch permanent, wenn irgendwas nicht bei der Mitarbeiterführung, aber wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern unterhalte oder wenn ich sehe, was die tun, frage ich immer, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Wenn mir es nicht gefällt, ist die Frage, toleriere ich es, dann macht es weiter so, toleriere ich es nicht, dann kann er es ändern. Wenn ich es nicht toleriere, muss ich zwangsläufig ihm sagen, du Heinz oder wie auch immer der heißt, das gefällt mir so nicht. Können wir das nicht anders machen? Hast du noch eine Idee, wie man es vielleicht besser machen könnte oder schöner oder eine Idee, wo du auch mitgehst? Und dann ist eine Chance dran, dass der Mitarbeiter auch an diesem Thema wächst und sich entwickelt.
Aber das heißt, dass du immer in dich hineinhörst und mit Selbstgesprächen in Anführungszeichen führst, wenn dir irgendwo eine Emotion aufkommt, wo du merkst, oh, das, was ich jetzt gerade sehe oder wie die gerade sich verhalten oder was die gerade miteinander besprochen haben, gefällt mir nicht. Und dann auch da quasi aktiv wirst, wenn du dich entscheidest, tolerieren will ich das nicht, muss ich ansprechen, will ich einen besseren Weg gehen. Ist aber nicht ganz so einfach. Das heißt, da musst du manchmal deine Komfortzone wahrscheinlich verlassen, oder?
Wir Menschen sind gesegnet mit dem Bauchgefühl. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Bauchgefühl. Uns wird es immer aberzogen, weil es viele Menschen gibt, die hochprofessionell unterwegs sind, die uns klar machen wollen, dass es Führungsmethoden und Themen gibt, die ganz auch wichtig sind und Psychoanalysen oder so Analysen, wo man dann Menschen mit screenen kann und dann zu sagen, sind die gut oder schlecht. Es gibt viele Menschen, die schon gesagt haben, hinten nach, oh, hätte ich mal besser auf meinen Bauch gehört. Mhm. Aber ich habe noch nie einen Hörer sagen, der gesagt hat, shit, ich habe bitte auf meinen Bauch gehört. Mhm. Also oftmals ist es, wenn man ganz tief in sich reinhört, vom Bauchgefühl schon relativ früh entschieden, man hadert nur mit dem Kopf.
Ja, die Emotionen sagt einem, aber die Rationalität verwirrt einem so nach dem Motto, der ist doch gut oder der hat letztes Jahr so gut performt, dem kann ich doch jetzt nicht sagen, dass ich X oder Y nicht tolerieren will. Naja, trotzdem, hast du noch einen Tipp dabei, zu sagen, wie gehst du damit um, wenn du feststellst, okay, das da, was ich jetzt gerade gesehen habe, will ich nicht tolerieren, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann aber sagst, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich diese Komfortzone verlasse und sag, in welchem Rahmen, in welchem Kontext, wie sprichst du denn an und sagst, dass du das in Zukunft nicht mehr haben möchtest?
Also wenn es messbare Kriterien gibt beim Verkäufer, ist das einfach. Wenn ich jetzt Handwerker wäre und ich hätte Monteure, dann würde ich sicherlich mich fragen, die letzten 3 Monate hat der Kamerad die in die Baustelle gemacht, die hat er selbstständig gemacht oder ich musste ihm permanent hinterherrennen. Er hat die Sachen richtig gemacht, reklamationsfrei, oder er hat die Reklamationen die letzten 3 Monate produziert. Da muss ich das irgendwie versuchen zu bewerten. Mhm. Und dann stelle ich mir die Frage, was wird er die nächsten 3 Monate fürs Unternehmen produzieren? Mhm. Und wenn ich mir die Frage gestellt habe, was hat er die letzten 3 Monate fürs Unternehmen produziert? Weil am Schluss sind wir ja alle selbstständig, stehen mit einem Bein mindestens im Knast. Also dürfen wir und müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja der kleine Lohn des Unternehmers. Je nachdem, wie ich das mache, ist es ein bisschen mehr oder weniger. Mhm. Wenn ich mich dann frage, was bringt er mich die nächsten 3 Monate? Und ich komme dann an den Punkt, oh, da wird mir einige Reklamationen und Retoure bringen, weil er wird die Baustelle trotzdem nicht besser machen, weil er einfach schlampig ist. Oder er wird weiterhin gut die Baustelle abliefern, nur mit dem, wo er vielleicht zusammen auf der Baustelle ist, geht's nicht so gut zum Arbeiten. Ich ändere vielleicht das Team, dann behalte ich den. Dann kann ich nämlich noch fragen, was verdient der oder was verdient er nicht. Aber und dann bin ich aus der emotionalen Schiene raus, weil ich dann mehr diesen betriebswirtschaftlichen Part halt überlege. Dann treffe ich leichter Entscheidungen. In der Emotionalität des Menschen ist es schwierig, Entscheidungen zu treffen. Da macht man dann gerne mal ein Auge zu und es läuft ja auch gerade gut und wir verdienen Geld und sowieso schwierig, Leute zu finden. Aber genau das ist dann eigentlich die wichtigere und richtigere Entscheidung, wenn der dann noch kulturell das Team stört, weil ich das toleriere, dass er schlecht leistet und andere das ausbaden müssen und deswegen gibt es vielleicht Überstunden. Dann ist es besser, ich nehme den raus. Mhm. Ich sage dann, ja, also Ich habe ja dann so ein paar geflügelte Wörter, die sind deutlich unter der Gürtellinie, aber ich meine, hier kann man es ja sagen, hier sieht uns ja keiner. ist ja alles Comedy, oder wie heißt es immer? Im Fernsehen könntest du sowas nicht bringen. Irgendeiner sagt es doch immer.
Ich weiß es leider nicht.
Ja, das beim S-Werk, glaube ich. Der Richtling, oder ich weiß es nicht. Ich bin doch keine Nutte, die in der Beschaffungskriminalität sich auf dem Straßenstrich für 5 Euro einen blasen lassen muss. Ein bisschen Stolz habe ich auch. Okay. Also ich mache nicht alles nur für Geld, weil ich es brauche, weil ich den nächsten Schuss brauche, sondern ich habe ein bisschen Stolz. Mhm. Von mir kann man alles haben, wenn man zu mir kommt, aber ich mag es nicht, wenn man mich bescheißt. Ich mag es nicht, wenn ich was muss. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich weiß, jemand nutzt mich aus. Und dann sage ich dann lieber ohne den.
Ja klar, das ist dann diese Grenze, das ist das nicht verhandelbare, das nicht tolerierbare Grenze, wo du dann sagst, aufgrund vom Bauchgefühl und rationale kaufmännische Entscheidung helfen dann sozusagen dann weiter ohne ihn. Auf der anderen Seite wissen wir ja aber auch beide, du hast gerade kurz angesprochen, der Fachkräftemangel ist ja da. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich meine, das ist ja auch, dann auch wieder was Rationales zu sagen, okay, wenn ich den jetzt aber vor die Tür setze, die Aufträge warten, die Auftragsbücher sind voll, ich bin eigentlich auf jede Hilfe angewiesen. Was ist da deine Wahrnehmung dazu?
Also vielleicht kann man auch unterscheiden, es gibt immer Menschen, die eine gute Leistung bringen und es gibt Menschen, die erzählen, dass sie eine gute Leistung bringen. Und meistens ist es so, dass die gute Leistung bringen, mit denen kommt man gut aus und dass die einem erzählen, dass sie viel arbeiten, zwangsläufig das nicht immer so ist. Und jetzt haben wir den Fachkräftemangel und wir wissen ganz genau, wir haben viel mehr Arbeit, die wir erledigen könnten. Wir haben nur das mangelnde Personal. Aber Mitarbeiter, die nicht ins Unternehmen passen, da habe ich den mehrfachen, zigfachen, fünffachen Führungsaufwand wie Mitarbeiter, die von alleine laufen. Wir haben es ja vorher vom Micha Seiler gehabt und vom Andi Lebert. Die haben so einen Spaß mit dem Team. Das sind ja auch jetzt, glaube ich, 7 Leute, die nur das mit der Lagerorganisation machen. Die haben so einen Spaß. Und wenn es dann darum geht, ich habe da neue für euer Team, dann lasse ich den bei denen Probearbeit oder mitlaufen, dann sage die, nee, den will ich nicht. Dann sage ich, warum? Dann sage ich sowas wie, ja, der bringt uns nicht nach vorne. Der genießt unser Team und dass wir so viel Bock und so viel Spaß haben. Aber der läuft nicht von alleine, wollen wir nicht. Mhm. Und da habe ich auch von denen auch viel gelernt, dass denen ihr Team nur deswegen so gut funktioniert, weil sie selber bestimmen, wer bei denen mitarbeitet und wer nicht. Und die wird es nie jemanden reinholen, der ihre Startup-Kultur, sage ich mal, stört. Mhm. Und jedes Unternehmen, das in einer gewissen Größenordnung ist, egal wie alt die Seniorität ist, ist ja in einer Art Start-up-Kultur drinne, wenn man Mitarbeiter hat, die Bock drauf haben, sich selber zu verwirklichen oder selber was weiterzuentwickeln.
Also Intrapreneur-Projekt quasi.
So Intrapreneur-Projekt, ja, das hört sich sehr gut an.
Ja, der Bauimpulse-Podcast ist ein Intrapreneur-Projekt bei uns, bei Memo-Meister, weil ich Bock drauf habe und Spaß dran habe und auch immer wieder so Gäste einladen darf und so Gespräche führen darf wie mit dir jetzt und entwickelt sich auch sehr gut und es ist genau das, was du erzählst. Also obwohl man was anderes hat, irgendwo zu sagen, hey, da ist auch noch was Cooles und da kann man auch noch was machen, da kriegt man dann noch mehr Energien oder andere Energien auf etwas, wo man sagt, das hätte ich auch mir selber vor, wenn du mich vor 3 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, keine Ahnung, ob mir das Spaß macht oder nicht, aber jetzt weiß ich es. Und das verstehe ich vollkommen, was du da zum Lagerkonzept dazu gerade gesagt hast. Wir hatten ja jetzt, sagen wir mal, das ganze große Thema, wie kamst du zu diesen Führungen? Du hast gerade Führungskräfteseminare angesprochen, dass du auf ganz vielen verschiedenen warst. Gab es da irgendwas dabei, wo du gesagt hast, das würdest du einem Handwerker weiterempfehlen oder wie ist da deine Einstellung?
Gute Frage. Also ich hatte eine prägende Person, wo es um das Thema Führung ging. Das war der Ralf Hesser, der ist mittlerweile schon in Rente. Der hatte ein Beratungsunternehmen und da ging es hauptsächlich um das Thema Führung, Leadership, Management-Themen. Und da habe ich sehr viel mitgenommen. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, viele Themen und Sätze, Leitsätze, die er damals mir mitgegeben hat, verstehe ich erst heute. Ich war damals in den Seminaren drin und versuchte, das dann alles aufzunehmen und zu adaptieren. Und das hat aber so nicht einfach funktioniert. Aber die Leitsätze, gewisse Leitsätze, um die es geht, also zum Beispiel die 7 Wege zur Effektivität, also ich kriege sie jetzt nicht zusammen, aber wenn man die googeln möchte, es geht einfach darum, wie man seine Firma intern strukturiert und wie man damit umgeht als Grundlage, bevor man jetzt anfängt, nur zu führen. Mhm. In der Prozessoptimierung oder der Digitalisierung heißt es ja auch immer so schön, was passiert, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, dann hat man einen scheiß digitalisierten Prozess. Mhm. Also macht es erstmal Sinn, seine Prozesse zu hinterfragen, bevor man rangeht an ein System, um diese Prozesse zu digitalisieren. Und das sind alles so Themen, die kommen dann erst später. Oder auch sowas wie, man hat immer was man toleriert. Mhm. Ja, das ist sowas, da bin ich dann vielleicht nicht der Schnellste. Das muss dann auch manchmal reifen. Und deswegen, man kann viele Führungsseminare besuchen. Aber die Frage ist immer, jeder hat wahrscheinlich auch eine andere Schmerzgrenze, wo er sich was gefallen lässt oder nicht. Und ich habe für mich das Thema halt entdeckt, ich bin ein Mensch, ich arbeite gern mit Menschen zusammen. Ich freue mich über nichts Größeres, wie wenn ich sehe, wie die wachsen, wie die sich entwickeln, wie aus deiner Bombe Kerl werden, die im Endeffekt Gas geben, die selbstständig die Firma weiterentwickeln, weil es eine Spaß macht. Das ist das, was ich für mich entdeckt habe. Deswegen ist für mich das Thema ganz groß Kultur. Mhm. Das Thema 90-Tage-Feedback oder 100-Tage-Feedback-Gespräche, wo ich mit denen zusammensetze und dann neue Leitplanken, neue Budgets festlege, nicht einmal im Jahr zu sagen, okay, wir wollen so und so viel Budget ausgeben in dem und dem Bereich, sondern das machen wir alle 100 Tage, man entwickelt alle 100 Tage Dinge weiter. Wenn ich zu viel mit den Leuten zusammensitze, das habe ich früher gemacht, oh ja, erste Einführung, Jens Sprügel, vom Führungskräfteseminar zurückgekommen, Montag früh setze ich alle Führungskräfte in ein Besprechungszimmer und dann besprechen wir erstmal und dann führe ich. Ja, das waren dann so die Montag-Früh-Erzählrunden, wo du dann zwischen 1 und 2 Stunden im Besprechungszimmer festgegangen bist rausgekommen und du hast dich nur aufgeregt, weil die Leute was anders machen, wie du es entschieden hättest und so weiter und so fort. Und im Endeffekt habe ich dann gemerkt, dass wenn ich zu viel mit den Leuten zusammensetze, dass ich die dann alle direkt führe und die keine Entscheidung mehr treffe. Und die Erkenntnis nach Jahren später war dann zu sagen, weniger mit den Menschen zusammensitzen, mehr zu vertrauen, mehr über die Leitplanken zu sprechen und das, wo man hinwollen und ihren eigenen Weg finden lassen. Mhm. Und dann kostet es vielleicht auch mal Geld, aber die lernen viel. Aber wenn die Leute es können und das denen Spaß macht, dann habe ich keine klassischen 9-to-5er beschäftigt, sondern ich habe Menschen, die einfach Bock haben, das Thema weiterzuentwickeln.
Mhm. Und ja. Das ist sich selber ein bisschen die Abwechslung auch einrichten können, wie sie es brauchen, an die Sicherheit haben, dass sie einen coolen Job haben, aber in dem Job dann eben sie auch wachsen können. Ja, das kann ich gut vorstellen.
Also stell dir mal vor, du hättest jetzt deine Firma, da sind wir wieder bei den 5 Euro, bei der besagten Dame mit dem blöden Job. Mhm. Du verdienst ja Heidegeld, aber es macht dir null Spaß. Du wirst nicht erfüllt, du hast keine Erfüllung. Mhm. Ab einem gewissen Einkommen ist sowieso Geld, sage ich mal, zweitrangig, weil du dir dann alles leisten hast können und das Auto noch größer, das motiviert auch nicht unbedingt noch mehr.
Vor allem nicht, wenn du extrem viel eingespannt wärst. Ja, zu sagen, genau. Jetzt habe ich zwar eine coole Karre, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit und gar keine Motivation, die zu verwenden.
Ja. Jetzt hast du einen Mitarbeiter, der hat keinen Bock auf deine Firma, dann kannst du noch so viel Geld zahlen. Irgendwann ist er weg. Wenn du einen Mitarbeiter hast, der aber Bock auf den Job hat, weil er ihn erfüllt, weil er sich mit einbringen kann, weil er mitentwickeln kann, dann ist dem Geld auch wichtig. Aber er wird nicht gleich welche 5 Cent mehr zum nächsten rennen. Mhm. Und es ist natürlich auch etwas, was die Menschen, hoffe ich zumindest, ich weiß es nicht, schätzen, dass sie sich verwirklichen können. Und wenn es ums Thema Geld geht, es wird immer einen geben, der mehr bezahlt als ich, gehaltstechnisch, wenn er sich gerade einkauft. Das ist wie beim Verkauf, es wird immer einen geben, der günstiger ist wie ich. Deswegen muss ich durch Leistung überzeugen. Es bringt nichts, der günstigste zu sein. Es gibt jeden Tag einen, der noch günstiger ist. Aber es gibt jeden Tag einen, der besser ist als ich. Also muss ich immer der Beste sein. Und der Beste kannst du nur sein mit der besten Leute.
Mhm. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Du genau. musst halt ab und zu auch jemand gehen lassen, wenn du feststellst, dass er deine Werte, dass er deine nicht verhandelbaren Grenzen überschreitet. Und dann, ja, klar, natürlich.
Mein Vater hat mal gesagt, wenn du nur Peanuts bezahlst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du nur Affe beschäftigst. Ja, also die müssen gutes Geld verdienen. Ich bin angedreht, um zu sagen, ich will die besten Gehälter bei uns auf der Branche bezahlen. Punkt.
Wenn du jetzt wieder an unsere Zuhörer denkst und an die Handwerkerchefs denkst, ich sage das auch regelmäßig in Richtung Anstreben, Qualitätsführer zu werden, Anstreben in dem Kundensegment, in der Region, die Marke Nummer eins zu sein für das, was man anbietet, für das, was man positioniert worden ist, sich positioniert hat. Hast du da noch einen Tipp, wo du mitgeben kannst? Hast ja auch unglaublich viel mit Handwerkern zu tun.
Naja, ich sag mal, sowas kann man sich vornehmen, dran zu arbeiten, dass man das will. Aber das Wichtigste ist halt das Doing selber. Was sind denn die Punkte, die dazu, am Schluss dazu führen, dass mein Kunde hellauf begeistert ist von dem, was ich tue? Und ganz am Schluss ist es der Monteur, der im Heizungskeller, der gute Frau sagt, Sie, ganz ehrlich, hier in dem und dem Bereich, das machen wir jetzt so und so, da sparen Sie ein paar Euro, das läuft noch ein bisschen, das müssen wir nicht gleich neu machen. Mhm. Das ist das, was Bindung aufbaut.
Sind wir wieder bei dem Kellner.
Sind bei dem Kellner. Bei dem Kellner, genau. Es ist im Endeffekt, wenn ich beim Kunde als Berater unterwegs bin und es ehrlich mit ihm meine, dann macht er gern mit mir Geschäfte. Und ja, es ist sicherlich wichtig, dass ich eine schöne Reklametafel habe und es ist sicherlich wichtig, dass ich eine tolle Ausstellung habe, wo ich den Leuten auch irgendwas zeigen kann. Das ist alles richtig, das ist nicht falsch. Aber die Monteure vor Ort, das sind die, die der Kunde später zu sehen kriegt. Mhm. Und ich habe ein Beispiel. Mein Vater hat einen Haus- und Hofinstallateur, wenn es um seine Heizungsanlage geht, mit dem schafft er schon seit über 50 Jahren zusammen. Mhm. Und er holt den auch immer wieder. Aber jedes Mal kommt ein anderer Monteur. Mhm. Und was der schon Reklamationen hatte bei dieser Firma durch die unterschiedlichsten Monteure, die einfach einen beschissenen Job machen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann habe ich schon zu ihm gesagt, okay, dann geh doch zu einer anderen Firma. Geh doch woanders hin. Dann, wenn der das nicht, und das ist ein großes Unternehmen, das ist also ein Monteur, der hier in der Region bei uns schon einiges an Mitarbeiter hat. Aber der einzelne Monteur, also die Firma ist bestimmt Bombe, aber der einzelne Monteur ist halt nicht immer Bombe. Also man müsste sich auch überlegen, ob man zu seinem besten Kunde auch seine beste Monteure schickt, Stammkunde, und nicht einfach einen rauslässt. Weil die zu verlieren, das sind ja alles Influencer im Endeffekt. Die erzählt seinem Nachbar, da, der die Heizung macht, war schlecht.
Aber das ist ja auf jeden Fall ein richtig guter Tipp auch dabei. Weil, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Friseur gehst, ja, dass du sagst, okay, VIP, also jetzt kommt ein spezieller Gastkunde, der will zum Chef oder der will immer vom Gleichen bedient werden, da ist es komplett normal. Ja. Und im Handwerk quasi irgendwo einen Punkt zu setzen und sagen, wir waren da letztes Mal, den schicken wir wieder hin. Oder auch ein quasi, kann ich ja auch machen, ein Kundenfeedback-Gespräch. Ja? Den Kunden einfach mal anrufen und sagen, vor 2 Wochen war ein Monteur bei Ihnen. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem? Und das musst du ja nicht bei jedem machen, aber du hast schon recht. Sobald, sagen wir mal, 10% deiner Kundschaft, wo du weißt, keine Ahnung, die sind Rechtsanwälte, Lehrer, Influencer, die sind in der Gesellschaft, in der Region gut angesehen, hinzugehen und sagen, ja, da machen wir Feedback-Gespräche und fragen den Kunden einfach nach ein paar Wochen, wie zufrieden er eigentlich mit der Leistung war und ob der Monteur nächstes Mal wiederkommen darf. Ja. Das ist so eine Frage.
Also was wir ja alle mit zu kämpfen haben, noch ein ganz kurzer Einwand zu dem Thema vielleicht. Es ist sehr wichtiges und kritisches Thema, dass man einfach mit dem, was man macht, geradlinig bleibt und einen sauberen Job macht. Es gibt ja auch so Bewertungsplattformen wie Kununu, wo man dann also, wo deine Mitarbeiter, meistens sind es ehemalige Mitarbeiter, dann so wie so ein Holiday-Check-mäßig dann einen Daumen hoch und Daumen runter und so einen Arbeitgeber bewerte. Und es ist ja auch so ein Punkt, wenn du so wie ich über einen gewissen Zeitraum mehrere Mitarbeiter sagst, es gibt noch andere Unternehmen, wo vielleicht besser zu dir passen als das Sprügel und du die dann aktiv verlierst, dann kriegst du natürlich lauter tolle Bewertungen drin. Mhm. Und wir haben dann auch angefangen, auf Kununu uns zu überlegen, wie gehen wir damit um? Mhm. Es sind ja im Endeffekt auch nicht Bewertungen drin, die dann du sagen könntest, die sind alle toll und schön über dich. Klar. Und wir haben dann angefangen, mit den Leuten der Infight zu gehen und wurde dann sogar schon von Kununu mal angeschrieben, dass wir so viel Traffic auf der Seite drauf haben. Wir gehen mal davon aus, dass wir sehen es leider nicht, dass wir sehr viele Leute haben, die das lesen, aber ich glaube, dass unsere Antworten spannender sind auf das, was die Leute bewerten.
Das, was die Leute sagen. Was auf jeden Fall passiert durch den Podcast ist, dass es ein paar mehr werden.
Vielleicht, ja, das ist wie bei Karate, du musst halt ein bisschen umdrehen. Es gibt ja leider noch kein Tool wie Kununu für Arbeitgeber, wo man dann reinschreiben kann, wahrscheinlich gibt es das nur im Darknet, wo man dann seinen eigenen Mitarbeiter dann sagen kann, oh ja, denn zu dem und dem Mitarbeiter ist das und das und da kann ich ja wohl gar nicht hingehen. Ich meine, Arbeit als Arbeitgeber darf ja so angepflaumt werden, aber als Arbeitnehmer nicht.
Ist aber auch wahrscheinlich gut, weil wie haben wir es mit, wenn der eine oder andere in dem einen Kontext gut ist, also wenn in dem einen Firma gut ist, kann es ja sein, dass in der anderen Firma ein schlechtes oder andersrum.
Zusammenpassen.
Genau. Ich glaube, unter dem Mindset muss man das anschauen. Der passt hier einfach nicht, aber woanders passt er bestimmt besser. Das sieht der Mitarbeiter in dem Moment vielleicht nur nicht so genauso. Aber naja, ein anderes Thema dann nochmal.
Bei uns, wenn man für sich versucht, seine Firma in Bildern vorzustellen, welche Bilder kennt ein Handwerker vom Sprügel? Dann kennt er nicht mein Gesicht, der kennt nicht mein Büro, der kennt nicht unsere Prozesse, der kennt das Gesicht von dem Verkäufer. Mit der Art und Weise, wie er lacht, wie er Scherze macht, wie er nervt oder nicht nervt. Mhm. Und das Nächste, was er kennt, das ist vielleicht ein LKW-Fahrer von uns oder das Paket, das angeliefert wird und die Produkte, die er verarbeitet. Mhm. Und wenn ich jetzt will, dass ein Kunde von der Firma selber begeistert ist, dann muss ich gucken, mit welchen Kontaktpunkten er praktisch dann Sprügel noch sieht. Und aktuell ist es halt noch das Thema Prozess, das wir beim Kunden unterstützen, mit dem wir noch in Bildern und Emotionen auftauchen. Und beim Handwerker ist es im Endeffekt die fertig montierte Duschkabine, die Heizung, die störungsfrei läuft, der Monteur, der, ich sag mal, sich vielleicht einen Schmutzschutzschuh überzieht, bevor er ins Haus reinläuft, oder der die Baustelle abends sauber macht, der sich auf Augenhöhe unterhalten kann mit dem Häuslesbauer, wie auch immer, der kompetent ist, der zurückruft, der einfach aufmerksam ist. Das sind die Punkte, mit denen man sich dann beim Kunde. Ja, im Endeffekt muss ich mir nur fragen, was erwartet der Kunde von mir?
Ja, was würde ich selber erwarten, gell?
So. Ja, das ist das, was ich selber erwarte.
Ja, klar. Ist so. Ich habe da aus der Memo-Meister-Perspektive für uns auch noch, was du am Schluss noch machen kannst als Handwerker, mit der Rechnung zusammen quasi ein Fotoprotokoll übergeben. Mhm. Weil der Kunde sieht ja nicht unbedingt alles, was man da gemacht hat. Aber da gibt es ja teilweise richtig gute Ideen, richtig gute Dichtungen und Putz, Sachen, die du noch verschalt hast und so weiter. Und wenn du das dem Kunden noch mitgibst, lieferst du quasi auch noch einen Beweis, dass es auch neben diesen, sagen wir mal, Soft-Skill-Faktoren auch in den Qualitätsfaktoren nachher alles richtig lief und du, wenn du es übergibst, sagen kannst, schon mal her, wir trauen uns sogar, weil das tut nicht jeder. Nicht jeder Handwerker traut sich, dass sein Mitarbeiter Fotos macht, die nachher an den Kunden gehen. Aber die sich trauen, die haben das, was du vorher auch schon mal gesagt hast, dieses Vertrauen geben in die Mitarbeiter zu sagen, okay, wenn die da rausgehen in meinem Namen, dann vertraue ich darauf, dass die da einen guten Job machen. Und dann weiß ich auch, dass wir die Bilder machen, nicht die Bilder, die machen, dem Kunden geben kann. Und das ist so ein, auch da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Wir haben einen Podcast mehrfach geschafft. Die Stories, die wir am Anfang aufgezogen haben, am Schluss nochmal. Das ist die hohe Kunst im Podcasting, am Schluss nochmal so ein bisschen den roten Faden zurückzuziehen. Ich habe, wo du es gesagt hast, wo die diesen Paket verschicken, wo der Lieferant kommt. Was hältst du davon, wenn wir diese Podcast-Folge als kleinen Flyer mit einem QR-Code in Sprügelpakete packen und die Leute dann mit der Lieferung vom Paket die Stimme des Jens Sprügel zumindest mal hören und seine Einstellung im Prinzip zur Kultur, zum Leben, zur Arbeitswelt, zur Handwerk einfach mal so transportiert. Was meinst du?
Wenn man alles das rausschneidet, was nachteilig für mich ist, ja, können wir es machen.
Da war doch gar nichts dabei.
Nee, klar, können wir machen. War zwar nicht geplant, aber ja, nee, klar, machen wir. Why not?
Ich bin immer auf der Suche nach Guerilla-Aktionen und das wäre so eine, wo ich sage, da haben wir beide was davon. Leute sehen das, können reinhören und vielleicht ja diese Kultur, die du ja im Unternehmen hast, wo du offensichtlich und eindeutig hast, auch an die Kunden übermitteln, dass sie vielleicht nicht nur immer das Gesicht des Außendienstlers als einzige Ankerpunkt sehen.
Ja, gern.
Cool, freut mich, vielen Dank. Jetzt wird es wahrscheinlich passieren, dass der eine oder andere Hörer über den Podcast QR-Code diese Folge hört und sich dann dacht, ach, daher kommt dieser Code. Das ist auch wieder so eine Katze, die sich in Schwarz-Weiß. Cool. Jens, ich glaube, wir könnten auch noch weitere Themen aufmachen, aber ein bisschen Blick auf die Uhr. Machen wir einfach mal vielleicht irgendwann in einem halben Jahr nochmal einen Podcast-Termin aus. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, da steckt noch ganz, ganz viel mehr zwischen den zwei Kopfhörern, die ich da vor mir sehe und dir, wo ich und die Podcast-Hörer gern davon profitieren würden. Wärst du bereit, nochmal zu kommen?
Wir machen es ganz einfach so. Wir verschicken ja in den Paketen diesen Flyer, wie du es vorgeschlagen hast. Und wenn ein oder zwei sagen, ja, sollte man noch mal was machen, der hat irgendwas gesagt, was ich witzig finde, dann machen wir gern noch mal was. Wenn die Daumen nach unten kommen, dann können wir die Leute auch gern davon verschonen.
Okay, das ist ein cooler Aufruf. Das heißt, für jeden Hörer, der bis hierher durchgehalten hat und gesagt hat, macht es gern wieder, schickt uns einfach mir oder Jens ein kurzes Thumbs up, irgendein Emoji mit dem Daumen hoch.
Wir machen es anders. Bei 100 Daumen gibt es eine Kiste Bier.
Okay, das wetten wir. Wer zahlt die Kiste Bier? Du, mir oder ich dir?
Keine Ahnung. Ich habe ja keine. Ich weiß ehrlich nicht, wie hoch das deine Reichweite ist und ich weiß nicht, wie viele Leute das dir zuhören. Das,
ja, durch diese Aktion, die wir da machen, werden es viel, viel, viel mehr. Und wenn du coole Fans in deiner Zielgruppe hast, dann kriegt man ganz viele Daumen hoch. Also sag ich zahle dir eine Kiste Bier, wenn wir genug Leute haben, die aufgrund von dem Flyer gesagt haben, dass die Folge cool ist.
Okay.
Okay, und die trinkt man dann, und die bringe ich dir dann vorbei bei den National Hausmesse.
Die Kiste trinken wir, bevor wir den Podcast aufnehmen.
Ja, der wird lustig. Okay, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War mir eine Ehre.
Sehr gern, hat mich gefreut. Danke nochmal für die Einladung und bis bald. Danke allen. Ciao.
Ciao. Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.